Dankeschön. Guten Morgen. Preis dem Herrn. Der Strom des Lebens, es fließt. Ich weiß einen herrlichen Strom. Und darüber möchte ich heute sprechen, über diesen Strom des Lebens. Und es geht immer tiefer, 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 tiefer. Und am Schluss schwimmst du. Am Schluss schwimmst du. Das ist der Strom des Segens. Der Strom, der vom Altar rausgeht, was der Prophet Hesekiel sagt. Heute werde ich über mich selber predigen. Ja, das Geheimnis der Predigt. Was ist das Geheimnis des Predigt? Weißt du, ich habe schon so viele Predigten in meinem Leben gehalten, jeden Tag so vier Predigten, jede Woche vier Predigten, verstehst du, und manchmal an manchen Tagen sogar zwei Predigten. Also einige hundert Predigten habe ich schon, oder tausend Predigten habe ich schon gehalten, und tausend sind fast auf unserer Seite. Viele sind gehackt worden, was wir am Anfang, seit 1990, setze ich die Predigten ins Internet, und seitdem, ja, in der Mitte irgendwo, in den 90er Jahren wurden die Predigten gehackt, und nur ein Bruder hat es glücklicherweise in der Schweiz aufgezeichnet, und die wurden gerettet, und die haben wir nachher auf unsere Homepage-Seite gesetzt, und die sind jetzt seit 1998 auf der Homepage-Seite, so einige noch, und dann weiter sowieso, hat eine ganze Menge Predigten aufgenommen, und ich bin Gott dankbar, wenn die Predigten aufgezeichnet werden, wenn die Leute die Predigten hören und nicht nur im Internet lassen, sondern ja, Aufzeichnung in einer CD irgendwo speichern. Ich spreche jetzt über mich, über meinen Dienst, über meine Aufgabe, was mich so rumtreibt und was mich so plagt. Auch das möchte ich sagen. Was ist die Predigt? Das Geheimnis der Predigt. Ich komme ja manchmal so wie ein Leuchtturmwärter, der immer den Spiegel putzt und auf Hochglanz hält, damit das Licht so ganz klar rüberkommt, damit der letzte Schiffer irgendwo noch gut in den Hafen kommt und nicht irgendwo kentert. Vielen Leuten kommt der Predigtdienst, ja, eine einfache Sache. Ich denke nur an meinen eigenen leiblichen Bruder. Der sagt, Johannes, was du kannst, das kann ich auch. Aber ich sage, gut, ich gebe dir die Gemeinde in Ludwigsburg ab. Kannst predigen. Hat er 3 Wochen gemacht. Sagt er, du, mir fällt nichts mehr ein. Weißt du, es muss immer wieder was einfallen. Du musst immer inspirieren. Du musst immer wieder das erleben und so weiter und so weiter. Und dann hat er wieder zurückgegeben mit der Gemeinde. Mir fällt nichts mehr ein. Aber er dient weiter Gott als Ältester in einer Gemeinde in Kreisheim, da hinten Feuchtwangen, wo er ist. Gott möge ihn segnen. Jedes Mädchen glaubt also, dass sie besser haushalten kann als die Mama. Oder jeder Bursche glaubt, also, was will mein Alter, der mein Vater, Mark Twain hat einmal gesagt, als er 18 war, mein Vater hat überhaupt keine Ahnung vom Leben. Als er dann 30 war, hat er gesagt, du, mein Vater hat schon einiges gewusst. Und als er 40 war, so schreibt er in einer seiner Werke, mein Vater ist der Beste und mein Vater weiß alles und so weiter. Ich kann von meinem Vater so viel lernen, aber zuerst einmal, ja, mein Vater kennt sich gar nicht aus mit dieser Welt. Wo lebt denn, was Jahrhundert lebt er? Dass sein Vater ein kluger Mann war. Viele Sprotten glauben, dass sie Heringe sind. Verstehst du? Sie bilden sich was ein. Nur die Fischer wissen besser, dass die Sprotte kein Hering ist. Ja, und nie ein Hering werden wird. Ein guter Prediger muss mehr können als nur die Bibelstellen auslegen. Ja, er liest und sagt, jedes Wörtchen da umdeuten und ausdeuten, das ist viel mehr als nur ausdeuten. Das muss ein Prediger wissen. In einer schottischen Gemeinde war ein alter Prediger gestorben und der junge Prediger, der die Gemeinde da übernommen hat damals, hat gleich in seiner ersten Predigt so über die Sünde gepredigt. Weißt du, was die Sünde ist? Die aktuellen Sünden, was die Leute im Leben so haben, heute up to date. Und da kommt nach der Predigt ein Diakon aus der Gemeinde und sagt, Bruder, wenn du so weitermachst wie hier, da wird uns die Gemeinde weglaufen, da wird keiner mehr da sein und so weiter. Und bitte, mein Bruder, ich möchte dir als ein alter, erfahrener Bruder sagen, also dieser Diakon, predige über die Sünden von Isaac und von Jakob und so weiter, über ihre Sünden, die vor 3000 Jahren waren. Und das wollen die Leute gerne hören, über diese Sünden, aber nicht die Sünden von Leuten von heute. Ja, man muss das predigen, was Gott einem aufs Herz legt. Und der junge Prediger dann hat ihm erwidert und sagt, lieber Bruder, in aller Liebe, ich möchte Gott gefallen und nicht der Gemeinde. Ich möchte Gott dienen und nicht der Gemeinde. Und es ist so wichtig, dass man Gott dient und nicht den Menschen. Auch nicht den älteren Brüdern und Schwestern. Man predigt über Isaac, über seine Sünden oder über Jakob, über seine Fehler. Es ist so wichtig, dass wir immer von Christus predigen, den Auferstandenen, den lebendigen Christus. Viele Menschen haben eine tote Religion in aller Liebe. Sie predigen nur von dem Gekreuzigten. Steht einmal in der Bibel. Wir predigen Christus den Gekreuzigten. Aber das ist nicht unsere Botschaft. Christus ist gestorben. Aber Christus ist auch auferstanden, ist gen Himmel gefahren. Und er sitzt zu Rechten der Majestät Gottes. Und er wird wiederkommen. Halleluja. Das ist, was wir predigen sollten. Nicht nur den Gekreuzigten. Weißt du, ich bin froh, dass wir so ein Kreuz haben, wo kein Korpus dran hängt. Verstehst du? Jesus ist vom Kreuz runtergenommen worden. Josef von Arimathäa und Nikodemus haben ihn bestattet. Und er ist auferstanden, das Grab war leer. Halleluja, Lob und Dank. Das ist die Botschaft, die wir verkündigen. Und man hört so wenig heute von dem auferstandenen Jesus, der Gekreuzigte. Das ist wunderbar und gut. Aber Jesus ist hinabgestiegen in die Hölle und hat die Hölle geplündert. Ich bin, als ich dann in dieser Kapelle in Vatikan war, ich war so begeistert. Der Michelangelo hat so Bilder gemalt, die Höllenfahrt Jesu. Und ich habe mich mal gefragt und den Leiter, der uns begleitet hat, habe ich gesagt, sag mal, warum hat er so viele Bilder über die Hölle gemalt und so beeindruckende Bilder, ja, weil der Sieg des Christentums liegt. Jesus stieg hinab in der Hölle, hat die Hölle gefangen genommen. Es gibt keine Hölle mehr. Und er hat die ganzen Gläubigen von Adam ab, so wird dargestellt in diesem Bild, von Adam an, Eva und all die Frauen und Männer hat er mitgenommen in den Himmel. Die Hölle ist leer, preis. Nur die Dämonen sind noch in der Hölle und die, ja, und der ganze Anhang des Teufels, die ein Drittel der Engel, das ist noch in der Hölle, aber Gott hat die Menschen erlöst durch Jesus Christus. Wir sollen predigen, dass Jesus lebt, dass er auferstanden ist, dass ihm alle Gewalt gegeben ist im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Das ist unsere Botschaft. Ja, dass Jesus Christus noch derselbe ist, dass er heute noch krank geheilt, dass ihm alle Macht gegeben ist und dass, ja, bei ihm nichts unmöglich ist. Wir predigen Christus und nicht die Vergangenheit. Er ist gestorben. Ja, der ist tot und der ist tot und der ist tot. Ja, der Heiland ist auch gestorben. Wir alle müssen sterben, selbst der Heiland. Aber wir werden auferstehen und wir werden leben. Und bevor Gott durch mich zu euch spricht in aller Liebe, ich will ja über mich selber heute ein bisschen predigen und mich erwähnen und mich hineinversetzen. Was ist eine Predigt? Wie wirkt eine Predigt? Vielleicht sitzen unter uns Menschen oder hören im Internet mich und sagen, ich möchte auch Gott dienen. Ich möchte auch Gottes Wort verkündigen. Ich möchte auch irgendwas unternehmen für den Herrn. Ja, ich möchte euch Mut machen. Fangt an zu predigen. Macht in eurem Freundeskreis einen Bibelkreis und dann fangt an, da die Bibel vorzulesen und auszulegen und ein bisschen kurz zu predigen. So habe ich es angefangen, in München, im Stachus. Ich habe ein paar Leute gehabt und ich habe denen aus der Bibel vorgelesen. Das, was ich wusste aus den Predigten von anderen Leuten, das habe ich wieder weitergegeben. Ja, das ist nur mein Fleischwolf gegangen, meine Wurstwasser gewesen und habe den Leuten serviert. In aller Liebe. Denn der Glaube kommt aus der Predigt. Egal, wie schwach du bist, wie kleingläubig du bist, der Glaube kommt aus der Predigt. Und deshalb höre gute Predigten. Und ich mache dir Mut, gute Predigten zu hören. Eine gute Predigt trifft immer einen selbst. Ich will angesprochen und dann gebe ich es weiter. Das, was mich anspricht, das, was mich beschäftigt, was mich rumtreibt, das gebe ich weiter. Und das treibt auch euch bestimmt, wenn ihr die Nachrichten hört, wenn ihr euer Umfeld sieht, wo ihr lebt, was euch passiert und so weiter. Wir müssen durch viele Schwierigkeiten gehen. Ja, und das muss ich auch. Jeder Einzelne muss durch Schwierigkeiten gehen, durch Konflikte gehen. Gestern sprach ich über Konflikte. Wir müssen uns auseinandersetzen, wir müssen diese Dinge lösen. Ja, und das, was ich löse, damit habt ihr auch zu schaffen. Denn ich bin auch aus Fleisch und Blut, aus dem gleichen Holz geschnitzt wie ihr. In aller Liebe. Ja, ich höre mir meine Predigten selbst. Ihr könnt denken, was ihr wollt von mir. Bevor ich dies im Internet setze und poste und so weiter, höre mir die Predigt selbst. Dann sage ich, Mann, was der Mann hier sagt, verstehst du? Ich habe mal ein Thema gesucht, mal mich vorbereitet und google und dann lese ich eine Botschaft. Und dachte, Mensch, das ist gewaltig, was der da geschrieben hat. Der Mann, wer hat das geschrieben? Und dann lese ich unten Johannes Matthäus. Verstehst? Weil ich selbst über meine eigene Botschaft, über Johannes den Täufer, wollte ich eine Predigt halten mal und so weiter und dann lese ich meine eigene Predigt. Weißt du, ich werde durch meine eigene Predigt selbst gesegnet. Und deshalb, ich höre das, manchmal höre ich zweimal diese Predigt, weil sie so gut war. In aller Liebe, ich will mich nicht rühmen, aber ich bin Gott dankbar, dass Gott durch mich selbst im Internet noch spricht und redet und ich werde reingenommen, was der alles sagt, denke ich oft, was der alles erzählt. Die Geschichten, manchmal sage ich, ja, die kenne ich doch, die Geschichte irgendwo hier. In aller Liebe. Warum ich mich auf die Predigt konzentriere, auch hier jetzt in unserem Gemeindezentrum, da haben wir ja ganz bewusst, ich schreibe auf meiner Internetseite, wir sind eine Predigtkirche. Wir sind nicht nur eine gewöhnliche Gemeinde, sondern wir sind eine Predigtkirche, weil der Glaube kommt aus der Predigt. Nicht aus Loben und Danken, nicht aus Tanzen, nicht von Umfallen und was weiß ich, die ganzen charismatischen Gaben. Was nützt es alles, wenn ich nicht die Botschaft Gottes höre, wenn Gott mich nicht anspricht, wenn Gott mich nicht berührt? Er sandte sein Wort und machte sie gesund. Ja, ich muss nicht groß wie Kranke beten. Du musst nur anständig, eine anständige Predigt hören, dass Jesus Christus noch derselbe ist, dass er alle Macht hat im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Und du wirst merken, auch bei mir im Bett, der Herr Jesus ist der gleiche. Ich lasse nur den Herrn Jesus ran als meinen Krankenseelsorger und meinen Besuch. Ja, ich will den Glauben der Menschen wecken, das Gewissen aufrütteln. Oh ja, die Gläubigen müssen zugerüstet werden. Das ist jetzt mein Auftrag hier in der Endzeit, in der wir leben. Ich habe genug gepredigt, genug evangelisiert, genug Leute getauft, genug Leute zum Heiland gerufen. Und jetzt ist meine Aufgabe, die Leute zuzurüsten auf den Tag X. Der Herr Jesus steht vor der Tür, der wird bald kommen und so weiter. Und ich will das Gewissen der Leute aufrütteln. In Heilbronn bin ich mal angezeigt worden, da... Ja, die Anklage war die, ja, ich habe den Herrn Matutis auf der Straße gehört, also ich habe Straßenpredigt gehalten dort auf der Fußgängerzone. Dann hat sie mich angezeigt und diese Person, ich kann nicht mehr schlafen, seitdem ich den Mann da gehört habe. Und das freut mich, wenn die Leute nicht mehr schlafen können, das Auge nicht mehr zudrücken können und so weiter. Und das wurde natürlich eingestellt, so ein Quatsch, dass diese Person nicht schlafen kann. Das könnte überall etwas passieren. So, bevor Gott mich gebraucht, spricht er mich zuerst zu mir und dann lasse ich das durchlaufen mit meiner Botschaft, in meiner Niedrigkeit und was es auch ist. So als Mensch, ich gebe einfach weiter das, was Gott mir gesagt hat, was mir groß geworden ist. Zuerst muss die Seele gerettet werden. Zuerst muss der Mensch von Gott berührt werden. Erst muss mir wirklich geholfen werden und das, was mir geholfen hat, das empfehle ich weiter. Ich bin wie ein Bettler, der einem anderen Bettler sagt, wo es Brot gibt. Ja. Wir wohnten im Gemeindehaus und ich habe mich gewundert, warum kommen so viele Bettler zu mir da in der Heiligbronn, in der Gymnasiumstraße und so weiter. Und dann habe ich einen gefragt, woher weißt du, dass bei uns was gibt? Er sagte, unten am Haus ist eine Kerbe. Dann hat er mich runtergeführt und er hat mir gezeigt und dann habe ich die Kerbe schnell überspielt oder weggeschliffen, damit man das nicht mehr sieht. Aber ich bin so ein Bettler, der einem anderen Bettler sagt, wo es Brot gibt, wo man das Lebensbrot bekommt, wo man gesegnet wird und so weiter. Hier in Tegel, in der Greenwich-Promenade, da stehen zwei alte Kanonen aus dem 18. Jahrhundert. Muss man mal hingehen, gehen mal spazieren, so richtige Geschütze. Da wiegt eine Kanone etwa 2 Tonnen. Ja, ist ein Geschenk von England. Damals haben sie mal im 18. Jahrhundert die schottische Küste verteidigt und so weiter. Und jetzt ist außer Betrieb. Weißt du, was nützt die ganze Kanone, wenn sie außer Betrieb ist? Was nützt uns eine Kirche, die außer Betrieb ist, die nicht mehr funktioniert? Da wird nicht einmal eine Maus hinter dem Ofen vorgeholt. Ja, das Evangelium muss gepredigt werden, dass die Leute nicht mehr schlafen können. Kein Auge mehr zudrücken, von einer Seite auf die andere sich wälzen. So ist das Evangelium. Satan muss vor uns zittern von der Botschaft, was wir verkündigen. Ja, da bist du blockiert im Facebook, was weiß ich, YouTube oder wo auch immer. Viele Leute werden blockiert, weil sie die Wahrheit sagen. Die Leute vertragen heute nicht mehr die Wahrheit. Die brauchen etwas, was die Ohren juckt. So lieben Heilandspredigten. Ich predige keine lieben Heilandspredigten mehr. Warum? Der Herr ist ein heiliger Gott. Gott ist ein verzehrendes Feuer. Gott will den Menschen helfen. Grundsätzlich, er ist ein guter Gott. Aber wir müssen die Wahrheit sagen. Und nur die Wahrheit macht uns frei. Das ist die Predigt. Voltaire hat einmal gesagt, dass die Christenheit lebt heute in einem Zwielicht, so Abenddämmerung und Morgendämmerung. Man weiß nicht, das sind alle Katzen grau. Verstehst du? Abenddämmerung. Und so leben viele Christen, das hat Voltaire gesagt. Weißt du, der wusste, der kommt ja aus dem Pfarrhaus. Vater hat Theologie studiert, die Mutter war sehr gut bewandert. Und jetzt sagt er, die Christenheit ist in einer Zwielichtigkeit, die sagen nicht mehr die Wahrheit. Da, als ihn einige Bischöfe Moslems besucht haben in Jerusalem auf dem Tempelberg, haben die Moslems schnell die Christen ihre Kreuze versteckt unterm Talar. Die haben sich geschämt, über das Kreuz zu sprechen. Und genau das Kreuz gibt uns Kraft. Unter diesem Zeichen siegen wir. Halleluja, preis dem Herrn. Für mich ist es wichtig, dass das Evangelium immer frisch ist. Jeden Morgen, deshalb stehe ich so früh auf, damit ich es neu, zu mir spricht jeden Morgen neu. Und das, was zu mir an dem Tag gesagt worden ist und mir groß geworden ist, das gebe ich euch weiter, auch heute Morgen, in aller Liebe. Nur das Evangelium, das frische Evangelium, frische Brötchen schmecken ganz gut, ihr lieben Leute. Ja, frische Brötchen, ja. Und bei meiner Mutter mal, wir haben zu Hause immer gebacken, das frische Brot, das wurde so schnell aufgegessen, aber dann hat meine Mutter immer versteckt und verboten, das zu berühren sogar, aber es roch so fein, verstehst du? Frisches Brot. Ja, nur das wahre Evangelium ist dem Teufel ein Dorn im Auge und nur das wahre Evangelium hält den Teufel auf, blockiert ihn. Vor Jahren gab es einmal eine schöne Zeitungskarikatur von Jesus. Es ging auf Ostern zu und diese Zeitungskarikatur, das hat mich so geprägt. Ich glaube, ich habe es irgendwo zu Hause noch. Da ist der Pilatus dargestellt, da sind die hohen Priester da. Da ist der Herodes, sitzt da auf dem Thron und so weiter. Und da sind die Juden, die da schreien, kreuzige ihn, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und da fehlt nur einer, das Opfer selbst. Da war kein Christus. Verstehst, habe ich gesagt, was soll denn das? Verstehst? Das war die Ostergeschichte oder Karfreitaggeschichte. Da fehlte Jesus, das Opfer selbst. Wir bekommen immer nur das, was wir hören. Heute gibt's ein Sonderangebot. Heute gibt's da und das. Heute kannst du dort und dort was bestellen. Und so weiter. Und dann rennen es gleich hin. Wenn wir was hören, da gehen wir sofort hin. Und deshalb ist das Hören so wichtig, Geschwister. Du kannst Heilung bekommen, wenn du von Heilung hörst. Du kannst den Heiligen Geist bekommen, wenn du vom Heiligen Geist was hörst. Du kannst Sündenvergebung bekommen, wenn du was von Sündenvergebung hörst. So, was wir hören, was uns angeboten wird, das greifen wir an und das packen wir und nehmen mit nach Hause. Besonders zu Beginn meines Dienstes habe ich viel, und ich muss euch die Wahrheit sagen, viel von anderen Predigern gelernt. Ich war dreimal am Sonntag, war ich dreimal im Gottesdienst, in der Gemeinde und dort, wenn eine Konferenz oder Sonderveranstaltung war, ich war immer dort, wo was los war, ich wollte diese Prediger hören. Und dann später, als ich selber Prediger war, habe ich die Prediger zu mir eingeladen, die älteren Brüder und so weiter, von denen konnte ich was lernen. Ich habe keine jungen Burschen eingeladen, die gerade aus der Bibelschule oder von der Uni kommen. Ich habe Leute eingeladen, die was durchgemacht haben, die was erlebt hatten, ja, die Gott verstanden haben, die was aufgebaut haben. Von denen habe ich gelernt. Ich wollte gucken, wie haben die das gemacht? Und mal horchen, verstehst du, mal horchen. Und habe von denen viel gelernt. Und mir war die Erfahrung wichtiger als die Theorie. Ich habe genug Wissen von dem lieben Gott gehabt. Pro und Contra, beides miteinander. Ja, und ich wollte wissen, wie haben die das gemacht? Was sind ihre Rezepte gewesen? Was war der Trick? Was haben die gemacht, die Burschen, als sie jung waren, als ja die Welt für sie bald untergegangen ist, als sie vor Gericht standen, als sie geplagt, gepeinigt wurden? Und Geschwister, wir brauchen Beispiele heutzutage. Wir haben heute so wenige Heilige, wir haben so viele Pastoren, wir haben so viele Evangelisten, so viele Bischöfe, so viele Priester. Aber was wir nicht haben, sind Menschen, die durch die Hölle gegangen sind, die Gott erlebt haben. Und diese Rezepte brauchen wir. So Oma-Rezepte, wie haben sie im Krieg das alles überlebt? Wie haben sie was Gutes im Krieg gemacht? Einigen Geschwistern habe ich schon das Buch geschenkt oder gegeben. Also wie macht man ja, mit nichts, wie baut man was mit nichts auf? Also wie kocht man, wenn man keinen Kaffee hat, wie macht man Kaffee aus Malz und was weiß ich? Was die Leute alles gemacht haben in den Kriegsjahren. Wir brauchen Beweise, dass es funktioniert, dass der Glaube anwendbar ist, dass der Glaube ja an Gott mehr ist als nur eine fromme Theorie. Lieber Heiland, lieber Heiland, lieber Heiland. Alles schön und gut. Der liebe Heiland ist gut, aber der ist nicht so lieb. Weißt, der lässt uns manchmal hängen und zappeln. Tut mir leid. Niemand lebt von der Theorie, von Visionen, Träumen und Ideen. Ich habe eine Idee, verstehst du, oder eine Vision. Der Prediger muss zuerst einmal durch sein Leben einen überzeugen, was aufgebaut haben, auch wieder was zerstören, verstehst du? Das ist das, was zum Leben gehört. Aufbauen und niederreißen und pflanzen und wieder ausreißen und wieder umpflanzen. Das ist das Leben, sich verändern und in der Veränderung immer noch derselbe zu bleiben. Ja, ja, mal eine Raupe sein und dann wieder Schmetterling sein und dann wieder mal eine Raupe werden. Ja, was man anderen predigt, muss man selbst durchgemacht haben. Ja, ich war noch nie im Himmel, aber ich predige über den Himmel. Ich werde mal dort sein. Verstehst du? Wir müssen also über Dinge predigen, die wir noch gar nicht erlebt haben oder die wir erlebt haben in aller Liebe. Man muss selbst zur Ruhe gekommen sein, zu der Ruhe Gottes, zum Frieden Gottes. Man muss selbst eine Überzeugung entwickelt haben. Ich bin gewiss, ich weiß es. Weißt, ich war so von David Wilkerson begeistert, dass ich in Stuttgart im Rotlichtmilieu meinen Laden gemietet habe, ein Kreuz hingestellt habe. Da waren links und rechts ja, die Damen und die hier gedient haben. Und wir waren mittendrin, denn ich wollte das Evangelium den Leuten, die Liebe suchen, die Frieden suchen, verkündigen. Und so habe ich angefangen, meinen Dienst in Stuttgart. Ich habe meine Gemeinde zwar im Rückhalt gehabt, in Bad Cannstatt und in Stuttgart-Münster, aber dann im Rotlichtmilieu meine Teestube gehabt. Ich habe von David Wilkerson gelernt. Und als ich dann Prediger war, ich habe David Wilkerson zu mir mal eingeladen nach Stuttgart. Er hat bei mir in Stuttgart gedient, vom Killesberg und dergleichen. Ja, und der hat mich inspiriert. Und einer seiner Mitarbeiter aus der Teestube dort in New York, wo dort mit ihm die Teestube aufgebaut hat, hat fast ein halbes Jahr bei uns gedient in der Gemeinde, mir gezeigt, wie baut man eine Teestube auf, eine christliche Teestube, dass Leute kommen, dass man nicht gleich mit der Tür reinfällt und sagt, ja, gerade du brauchst Jesus, sondern dass man mit den Leuten redet, dass man die Leute dort abholt, wo die sind. Das hat er uns gelehrt, uns Mitarbeiter. Er war so ein Schulungsmitarbeiter. Paul Walker, ja, der hat uns gedient und ich habe dann mal gefragt, Paul Walker, Bruder, warum bist du hier zu uns rübergekommen? Ja, er kam zu uns rüber, hat uns gedient, ein halbes Jahr oder so, dann sagt er, weißt du, ich habe einen Auftrag, meine zwei Töchter sind rauschgiftsüchtig und ich bete für sie und ich weiß, sie sind hier in Europa und vielleicht, und sie sind im süddeutschen Raum und irgendwann werde ich sie erreichen. Und was ist passiert? Und wir haben nachher eine zweite Teestube gehabt in Ludwigsburg. Und dort in Ludwigsburg kommt einer ihrer Töchter, mit denen bin ich heute noch im Kontakt. Verstehst du? Zum Glauben an Jesus Christus wird frei. Weißt du, die kamen aus einem gläubigen Haus. Auch gläubige Kinder, auch Kinder von gläubigen Eltern, auch die werden rausgezogen. Und das Problem war, er hat so sich für David Wilkerson eingesetzt, dass die Kinder dort mit angesteckt wurden. Ich bin von Stuttgart nach Heilbronn weitergezogen. Warum? Plötzlich sehe ich meine Tochter, die packt aus der Schublade die ganzen Drogen, was ich dort eingesammelt habe bei diesen Leuten und fängt an zu naschen als kleines Mädchen. Verstehst du, habe ich gesagt, Kind, das geht nicht. Weißt du, ich will nicht genauso wie dieser Paul Walker bei den Kindern verlieren, indem ich anderen Leute diene und meine Kinder gehen vor die Hunde. Und dann bin ich gleich weg. Dann habe ich gesagt, ich möchte eine solide Gemeinde haben und nicht nur lauter ausgeflippte Rauschgiftsüchtige oder ehemalige Rauschgiftsüchtige und so weiter. Nein, ich möchte auch paranormale Leute haben. Das war mir ein Anliegen. Deshalb bin ich umgezogen und habe dort weitergedient. Weißt du, man kann Gott überall dienen. Ja, ich muss nach Berlin gehen oder nach Hamburg oder sonst. Nein, da wo Gott dich hingestellt hat, da diene dem Herrn mit Freuden und komm von seinem Angesicht mit Frohlocken. Warum ich predige? Weil Gott über sein Wort wacht. Gott wacht über sein Wort. Es kommt nicht leer zurück, heißt es in der Bibel. Ich habe das beste Geschäft, das es überhaupt gibt. Gott wacht über sein Wort. Halleluja. Und bevor Jesus Tausende speiste, hat er die Jünger zusammengerufen, gebt ihr ihnen zu essen. Und dann haben sie nur einen kleinen Bub gefunden, der 5 Brote und 2 Fischlein hatte. Und was ist das für so viele? Da denkst du auch oftmals, was ist das für so viele? Aber ich weiß, das Wort Gottes kommt nicht leer zurück. Ich habe Gott gedient, habe auch oft gefragt, was ist das für, da predigst du auf dem Schlossplatz, da predigst du dort und da predigst du dort. Oder eine Zeltevangelisation, ich habe sehr viele Zeltevangelisationen gemacht in meinen jungen Jahren und so dergleichen. Was passiert? Weißt du, wenn ein Mensch sich bekehrt, wenn eine Seele aus der Hölle entrissen wird, da hast du die ganze Welt für Gott gewonnen. Eine einzige Seele ist so wertvoll vor Gott. Deshalb, ich mache mir keine Gedanken. Vor einigen Monaten hat mir jemand geschrieben aus Sachsen da hinten, sagte, Pastor, ich habe von dir eine Schrift bekommen und das hat mich zu Gott geführt. Verstehst du? Selbst wenn ich diese Leute gar nicht kenne, doch, dann habe ich nachher diesen Manfred habe ich später kennengelernt, der kam extra dann nach Heilbronn. Ich habe eine Schrift von dir gefunden, sind schon Jahre her. Und er schreibt jetzt vor ein paar Wochen, dass er dankbar ist, dass er Jesus gefunden hat. Und das freut mich am allermeisten, wenn ich höre, ich habe Jesus gefunden, auch hier übers Internet. Sogar in Thailand hat einer geschrieben, geh mal auf meine Seite, irgendwo ist es jetzt ein ganz langer Brief, was er schreibt aus Thailand, wie er Jesus gefunden hat, wie Jesus an ihm gewirkt hat. In Thailand, ich predige hier in Berlin und das Wort Gottes geht bis nach Thailand. Das Wort Gottes ist nicht gebunden, Halleluja, Lob und Dank, ist nicht gebunden, bis nach Thailand. Und wir haben hier Leute gehabt, die habe ich sogar getauft, jemand hier getauft. Der hat in China war er Monteur und hat dort Plötzlich so hat er gegoogelt irgendwo und plötzlich findet er Johannes Matthäus im Internet und hört die Predigt. Und das war ihm so wichtig, dass er getauft wird, kam sogar hier bei der letzten Taufe im Tegel, im Tegeler See. Da ließ er sich taufen. So ist das Wort Gottes. Wort Gottes kommt nicht leer zurück. Selbst nach China, nach Russland. Ach, was weiß ich, wie viele Briefe bekomme ich von, oder Mails bekomme ich jetzt von Russland. Es gibt so viele Russlanddeutsche, ja, die Gottes Wort hören, die Deutsch verstehen. Ich habe natürlich auch auf Englisch auf meiner Internetseite, aber ich habe keine Lust, in Englisch zu bringen. Gott hat mich nach Deutschland platziert und Gott hat, das ist mein Platz, wo ich wirken muss und darf und kann. Ja, ich habe von diesen Brüdern viel gelernt. David Wilkerson war einer, der mich sehr stark inspiriert hat. Ja, ich war von ihm begeistert, verstehst du, was er alles getan hat. Nicky Cruz war hier, mal bei uns hier, sogar in Berlin. 2 Tage war er da, hat 2-mal gepredigt hier in der großen Kirche. Richard Wurmbrand, der für Christus gefoltert, gelitten hat, 14 Jahre in rumänischen Gefängnissen war als Pfarrer. Ja, dann Bruder Rutz, Adolf Rutz, ein älterer Schweizer Bruder, ja, der eine große Gemeinde aufgebaut hat, ein Hotel gebaut hat und dieses Hotel ist pleite gegangen und so weiter. Und wie Gott ihn benutzt hat, durch diese Pleite, da kommt jemand und kauft das Hotel und sagt, Herr Rutz, jetzt können Sie dort Gottesdienste machen in meinem Hotel. Weißt du, man geht pleite. Verstehst du? Und er sagt, ich bin, glaube ich, 6 Millionen hat es dieses Hotel gekostet. Jetzt bin ich pleite, aber jetzt habe ich keine Schulden mehr. Weißt du, Gott lässt einen pleite gehen, damit man keine Schulden mehr hat, damit man in Freiheit predigen kann. Billy Smith natürlich, der war, glaube ich, 26 Mal bei mir hier in Berlin. Und wie viele Menschen hat er zum Herrn geführt? Ja, und in jeder Predigt gegen Schluss, da konnte es fast ja sicher sein, da wird er über Bekehrung sprechen, Wiedergeburt sprechen. Was nützt es, wenn du geheilt bist und nicht wiedergeboren bist? Dann gehst du doch verloren. Was nützt es alles? Deshalb, die Heilung ist nicht alles. Die Rettung der Seele, das ist A und O. Oder ein ganz alter Bruder, Bruder Erwin Lorenz, eigentlich nicht von der Gemeinde, wo ich kam, sondern der BFP, also die andere Konkurrenz von der Gemeinde Gottes gegründet und geleitet, war mal Pastor hier in Berlin, hier, und hat gepredigt und hat erzählt, wie Gott ihn geführt hat. Dieser alte Bruder hat mir so gefallen, verstehst du, er war so oft mit seiner Frau bei mir zu Hause in Heilbronn und hat erzählt, auch sehr humorvoll, verstehst du, und ja, ich freue mich über Brüder, alte Brüder, die gestanden sind, die sich bewährt haben im Glauben, verstehst du, von denen kann ich was abkaufen. Und ihre Taten haben mich überzeugt. Ich habe immer sie gehorcht, was sagen sie, was erklären sie, was können sie berichten. Der Bruder Lorenz hat zum Beispiel erzählt, hier in Berlin, in der Hitlerzeit, da predigt er in der Gemeinde und plötzlich während der Predigt sagt der Gott, Geschwister, was hier in der Gemeinde ist, nehmt alles mit, ich schließe heute die Gemeinde. Da hat der eine das mitgenommen, der andere ein paar Stühle mitgenommen und der andere, was weiß ich so, Tisch. Alle sind nach Hause gegangen nach der Predigt und hatte die Gemeinde geschlossen. Und dann kommt die SS und will alles beschlagnahmen, da war nichts mehr da. Verstehst? Wir müssen uns vom Heiligen Geist leiten und das ist so wichtig, dann werden wir nicht überrascht. Nur ein paar Sachen, das hat mich inspiriert. Und dann wurde er dann abgeführt, weil er ja ein Saboteur war. Was wollen Sie tun? Was wollen Sie machen? Was können Sie? Ja, ich koche gerne. Und dann war er in Dänemark ein Koch und hat in Kriegsjahren in Dänemark als Koch überlebt. Und als Koch geht dir nicht schlecht. Verstehst du? Da bleibt immer was übrig. Ja, seid klug und ohne falsch. Und dann nach dem Krieg hat er die ganzen Gläubigen, was er kannte, aufgesucht. Er war ja bekannt, so als Pastor, als Pfingstpastor. Gut, dann hat den Leuten gedient und die Gemeinden gesammelt in Deutschland und dann zu diesem Bund freier, BFP, Bund freier Pfingstgemeinden gegründet. Ja. Ein anderes Beispiel, ich denke nur an Lukas in der Bibel. Der Dr. Lukas hier, das war ein Arzt, der hat das Lukas-Evangelium geschrieben und die Apostelgeschichte in aller Liebe für einen einzigen Menschen, für diesen Theophilus, für einen einzigen Menschen. Und glaub mir, damals war Papier teuer. Gab's gar kein Papier bis dann. Gab's nur noch Leder, verstehst du? Und das hat er geschrieben, auf die Geschichten, was von Jesus war. Ich habe gründlich nachgefragt und so weiter. Und dann schrieb er das auf und dann das Leben des Apostel Paulus, die Missionsgeschichte. Ja, und hat von Jesus Sachen geschrieben, was die anderen Evangelisten gar nicht geschrieben haben. Denen war es gar nicht wichtig, aber für ihn war es wichtig, die Jungfrauengeburt, die wie Elisabeth schwanger wurde seine Frau, die Frau von Zacharias und so vieles andere mehr. Und dann beschreibt er auch den Ostermorgen, die Frauen zum Grab gehen. Weißt, viele Evangelisten haben das nicht. Die haben das nur erzählt, Gott ist gut. Ja, und jeder hat einen bestimmten Auftrag, und auch Lukas hat auch einen bestimmten Auftrag gehabt. Er hat zuerst von Jesus gelernt, und dann, als Jesus weg war, hat er von Paulus gelernt. Ja, und das ist so wichtig, dass du von anderen Leuten lernst. Das ist Predigt. Paulus ging keine leichten Wege, ich denke nur an Markus, der dachte auch, ich gehe auch so wie dieser Bruder Lukas mit Jesus und mit Paulus auf die Missionsreise. Aber dann ist der Markus alles zu schwer geworden. Paulus hat ist gerannt. Ja, er war ein Eiferer, mal im Gesetz, aber dann war er später ein Eiferer auch in der Gnade Gottes. Ja, und Lukas blieb bis zum Schluss, bis er seine Lydia gefunden hat, dort wo er in Philippi und so weiter, dann verließ sich diese Spur wieder in aller Liebe. Lukas, er versteht sich so gut mit Paulus und ist so vertraut, dass er sogar dann später Schiffbruch sogar erlebt, ins Gefängnis mit ihm geht, alles durchlebt, was der Bruder Paulus erlebt, das erlebt er auch hier. Lukas wird sogar im Kolosserbrief erwähnt, Kolosser 4, Vers 14. Lukas, mein lieber Freund, verstehst du, der immer zu mir gestanden ist. Und er ging mit dem Paulus von Jerusalem bis nach Dalmatien und dann später nach Rom, bis nach Rom und so weiter. Und hat sich auch in Ketten binden lassen, war auch ein Gefangener Jesu Christi, so wie der Apostel Paulus. Weißt du, er hat das alles miterlebt und deshalb, wer was erlebt, der kann was erzählen, wer nichts erlebt. Der redet nur Theorie vom lieben Heiland. Weißt du, Menschen, die Schiffbrüche erleben, die im Gefängnis waren, Menschen, die, was weiß ich, was sie alles erlebt haben, die haben was zu berichten, die Sorgen gehabt haben, die Mühen durchgemacht haben. Und er wollte dieselbe Krone haben wie der Apostel Paulus, denselben Segen, denselben Lohn wie der gute Mann da. Ja, aber das kriegst du nur, wenn du Schiffbrüche erlebst. Manche Leute verstehen das Evangelium nicht, die denken, ach, das ist jetzt so wunderbar, wenn ich an Jesus glaube, ach, da ist alles wie gebuttert, da ist es ja, der rote Teppich wird da ausgerollt, vergiss das alles. Da musst du über Dornen und Disteln springen und gucken, dass du da durchkommst. Nur wer gelernt hat, an dem alten Glauben festzuhalten, nur der kann auch andere ermutigen. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Wir vertreten das Himmelreich, nicht nur eine GmbH. Und nicht nur eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Wir vertreten das Himmelreich. Wir vertreten den König aller Könige. Und da dürfen wir nicht ängstlich, zimperlich sein und ja schüchtern sein. Wer weiß, ob das ankommt. Mir ist doch egal. Ich vertrete den König aller Könige, Jesus Christus. Und Jesus gab seinen Dienern einen göttlichen Auftrag. Sie müssen unerschrocken sein, sie müssen Zeugen Jesu Christi sein, sie müssen bekennen, ob die Leute glauben oder nicht glauben, zur Zeit und zu Unzeit, zu gelegen und ungelegen. Und sie geben Signale. Und diese Signale müssen klar und deutlich sein. Lukas hat von Paulus ja das Talent zum Predigen erworben. Einem einzigen Menschen hat er gedient, diesem Theophilus. Und wenn du einem einzigen Menschen dienen kannst, dann kannst du allen Menschen dienen. Wenn du einem Kind dienen kannst, dann kannst du auch Erwachsenen dienen. Ich konzentriere mich in meinen Predigten in aller Liebe so auf Menschen 12 Jahre alt. So, wenn dieser 12-jähriges Kind das alles versteht, dann versteht die Oma und dann versteht auch dieses 12-jährige Kind. Ja, und ein Jesuitenpater hat zu mir gesagt, Herr Matutis, verwenden Sie in Ihren Predigten keine Fremdwörter, denn dann warten die Leute, wann die Auslegung kommt. Ja, verwenden Sie keine Fremdwörter. Und ich verwende nach Möglichkeit keine Fremdwörter. Ich habe mich abgewöhnt. Ich predige so in meiner Muttersprache. Halleluja. Ohne Auslegung und Kommentare. Ja, der Prediger muss die menschliche Natur kennen, das Leben kennen und nicht nur die Bibel. So viele Leute kennen die Bibel, aber sie kennen das Leben nicht. Die reden vom lieben Gott, was weiß ich, so abstrakt. Die Jahre, in denen ich meine Frau zum Beispiel pflegen musste, ich dachte, ich kenne die Bibel, verstehst du, und verstehe alles. Aber diese Jahre, die letzten 7 Jahre, verstehst du, da habe ich so viel gelernt, was ich auf der Bibelschule nicht gelernt habe. Verstehst du? Selbstdisziplin. Ich frage heute noch, wie hast du das geschafft? Weiß ich nicht. Ja, aber das ist, weißt du, dienen, beim Dienen lernst du unheimlich viel. Da habe ich sehr viel gelernt in meinem Leben. Als Michelangelo für die Klosterkirche in Florenz ein Altargemälde herstellen sollte, weißt du, was der gemacht hat? Er hat sich nachts von dem Prior oder dem Leiter da dieser Kapelle sich freisprechen lassen, Sündenvergebung sich vorher geben lassen. Und so war er nachts auf den Friedhof gegangen, hat die Leichen ausgegraben, damit er die Toten, die Blässe der Toten so darstellt, wie sie wirklich sind. Ja, und sie ausgegraben und sieht neben die Person, die er nachher malen sollte und so weiter, neben hingestellt und dann wieder vergraben. Aber der hat die Absolution schon vorher sich geholt von dem Priester. In aller Liebe. Ja, um so genau zu machen, ja, wie die Leichen sind und diese Leichenblässe und dass der Tod echt wirkt. Bei vielen wirkt der Tod gar nicht echt, verstehst du? Ja. So gut wie möglich darzustellen. Wir müssen Christus und den Glauben an Jesus so klarstellen, wie es nur möglich, wie es nur geht überhaupt. Ich habe gelernt, ja, den verderbten, verlorenen Zustand der Menschen zu beschreiben, weil ich selber vieles durchgemacht habe. Ich bin durch die Hölle gegangen und ich bin Gott dankbar, dass ich die Hölle gerochen habe. Ja, und ich vergegenwärtige, selbst wenn ich das nicht gerochen hätte, ich vergegenwärtige, wie ich habe euch gestern erzählt von diesen Menschen hier auf dem Breitscheidplatz, ich habe mich zu den Menschen hingesetzt, denn gerade Jesus nimmt die Sünde an, hingesetzt und mir ihre Geschichte angeholt. Und dann habe ich noch am Schluss bei manchen wollte nicht, aber viele wollten es, viele waren einverstanden, denn sie haben mir zugehört, wie ich auf dem Breitscheidplatz predige, 3 Wochen lang und so weiter. Und dann habe ich gefragt, darf ich für sie beten noch? Ja, gerne. Verstehst du? Die haben es nicht abgelehnt, aber die haben erzählt, wie ihr Leben zerbrochen ist, verstehst du? Und ich konnte mitfühlen und ich kann bis heute mitfühlen mit diesen Leuten, die kaputt sind, die am Ende sind, nichts mehr weiter wissen. Ich versetze mich in ihre Lage. Und das, was mein Gewissen beunruhigt, was mich packt, das packt auch die anderen Leute. Ich muss ihre Schmerzen mitfühlen, ihr Leid mitfühlen, ihre Tränen nachempfinden und so weiter, mich in ihrer Situation mich vergegenwärtigen. Stell dir mal vor, der verlorene Sohn, du musst dich auch mal dir vorstellen, ich bin der verlorene Sohn, du wärst die verlorene Tochter Gottes. Was hast du mitgefühlt? Der Vater nimmt dich auf, wo du alles verplempert hast. Ich will meine Zuhörer leiten und so weiter, sie weiterführen. Nicht, dass die Zuhörer mich leiten. Ich versuche die Leute zu Impulse zu geben und weiter zu zeigen. Ich weiß einen Strom, haben wir gehört in diesem Lied. Ich weiß einen Strom. Ich muss diesen Strom kennen. Ich muss das Wasser genossen haben. Ich muss mal untergegangen sein, verstehst du? Dass ich mich nicht mehr halten konnte. Ich weiß, als Hirte, ich kann nicht jedem mal recht machen. Einer meiner ersten Predigten in der Heilbronn, das könnt ihr die Leute, wenn jemand mal von dort kommt, nachfragen. Ich habe als erste meine Predigten gesagt, ich werde euch alle enttäuschen. Ich werde euch alle enttäuschen. Braucht gar nicht groß von mir was erwarten. Das war meine Antrittspredigt. Ja, ich werde euch alle enttäuschen. Ich folge meinem Meister, so wie dieser junge Bruder da, der in Schottland diese Gemeinde übernommen hatte. Auch Lukas. Er war ja schon früher der Meister Jesus, mit Jesus unterwegs, Lukas Kapitel 10, Vers 1, bei diesen 72 Jünger, die Jesus ausschickte. Er war dabei, einer davon. Er kannte Jesus von Anfang an, von der Taufe Jesu im Jordan bis zu seiner Himmelfahrt. Er kannte sogar die Familie Josefs und Maria. Und ja, hat hier seine Informationen gesammelt in der Nachfolge Jesu. Wir sammeln unsere Informationen für die Predigt, für den Gottesdienst, in der Nachfolge, das habe ich erlebt, da war ich dabei, das hat mich betroffen, ja, gebt ihr ihnen zu essen. Und er ist jetzt der Evangelist, er hat die Maria unter den Zacharias, unter die Elisabeth rausgehorcht, wie war es, als der Engel Gabriel kam, oder wie war das Maria, als der Engel zu dir kam, ja, diese Geschichten beschreibt kein anderer, das beschreibt der Lukas, weil er sie ausgefragt hat, er war Doktor. Damals gab es keine Doktoren oder solches, aber auf jeden Fall hat er sich sehr intensiv beschäftigt. Er hat sich intensiv beschäftigt. Wie war das, als der Engel dir erschien, Maria? Was hat er dir gesagt? Ja, ich habe nur eines gesagt, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und dann ist es passiert. Ja, und dann die Botschaft bei den Hirten, hat die Hirten mal befragt, was habt ihr gehört? Ja, uns ist ein Engel erschienen und er hat gesagt, ich verkündige euch eine große Freude. Er hat es also sich informiert aus erster Hand, nicht nur von Hören und Sagen. So viele Menschen leben nur vom Glauben, vom Hören und Sagen. Der hat es gesagt, die hat es gesagt, jener hat es gesagt, alle haben was gesagt, verstehst du? Das sind alles nur Quatscher, aber er wurde aus erster Hand von der Maria, von der Elisabeth, von den Zacharias von den Simeon, von all diesen Brüdern. Er ist es, der die Geburt Jesu anschaulich schildert. Deshalb liest man Weihnachten diese Geburtsgeschichte Jesu. Wo ist der neugeborene König von den Weisen und so weiter, diese Erkundigen, wo ist dieser neue König von Israel? Er berichtet von weit mehr Unterweisungen in Form von Gleichnissen als die anderen Evangelisten. Das ist Lukas, weil er mit Jesus zusammen war. Und wenn du mit Jesus zusammen bist, das färbt bei dir ab. Da wirst du auch einer, so wie Jesus. Lukas schreibt sein Evangelium und die Apostelgeschichte an einem einzigen Menschen, an einem gebildeten Römer. Was das wohl gekostet hat, diese zwei Rollen, Buchrollen. Er schreibt für diesen einzigen Mann und beschreibt den Sohn Gottes und wie das Evangelium bis zu uns kam. Ihr könnt mein Buch auch noch nachlesen. Ich habe auch alle vier Evangelisten zusammengefasst und auch die Apostelgeschichte. Wie kam das Evangelium nach Berlin oder nach Deutschland, nach Europa? Das ist natürlich ein bisschen teuer, aber das Gleiche könnt ihr auch nachlesen, wenn ihr auf meine Seite geht und dann die Internet-Bibelschule anklickt. Da ist das ganze Material wieder da. Ich muss nur das volle Evangelium predigen, den ganzen Ratschluss Gottes verkündigen. So wie Paulus hier in Apostelgeschichte 20, Vers 27 sagt, als er in Meletis und die Leute aus Ephesus versammelt und sich verabschiedet, nach meinem Abscheiden werden gräuliche Wölfe kommen. Und dann sagt er, und ich habe euch nichts vorenthalten, denn ich habe nichts unterlassen, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Ja, deshalb predige, guck mal, wie viele Themen ich habe. Jemand hat mir geschrieben, vor gar nicht so langer Zeit, wie kommst du auf die Themen? Weißt du, ich sitze da, habe meinen Text vor mir, meine Bibelstelle und dann irgendwie kommt ein Impuls, ein Stichwort. Ja, und das ist mein Thema dann. Dann bleibe ich bei diesem Thema. Ich habe gelernt, Themen zu predigen. Das habe ich schon im Missionszelte gemacht, dass ich immer die Themen angegeben habe. Für die Radioarbeit habe ich die Themen angegeben. Ich mag die Themen. Denn da kann ich mich an so eine Leitlinie mich konzentrieren. Und ich habe euch nichts vorenthalten, nichts unterlassen. Und ich predige Dinge, die mir wichtig sind. Das tue ich und so weiter. Bestimmte Wahrheiten, ob es einem passt oder nicht passt. Ob die Kirche das glaubt oder nicht glaubt, ist vollkommen egal. Mein Ziel ist die Vollendung der Gläubigen. Ich möchte eines Tages dich im Himmel wiedersehen und dir die Hand schütteln oder so boxen. Das werde ich nicht machen. Aber ich werde dir Hand schütteln, dich umarmen und dich küssen. Oder du wirst meine Hand küssen. In aller Liebe. Ja. Gott will mit uns Geschichte machen. Nach den Taten Jesu berichtet dieser Bruder Lukas die Taten der Apostel. Lukas ist nicht nur ein Zuschauer, ein Zuhörer, ein Bewunderer von Jesus oder von Paulus. Er setzt selber das um. Und Geschwister, es ist so wichtig. Ich predige. Und ich muss die Predigt nicht prüfen, ob die richtig ist oder nicht. Ich bin nicht der Papst, der einmal in Rom irgendwo ein Papst, so um 280, hat fünf Leute in den Gottesdienstraum reingesetzt und die sollten fünf Diakone und die sollten kritisieren, ob das Wort Gottes auch richtig angekommen ist. Nein, ich muss es nur bringen. Ich bringe die Weissagung, das ist Predigen, ich prophezeie und prüfen müssen die das hören. Und zwar prüfen, indem sie umsetzen. Funktioniert das auch? Ist das auch richtig? Und so weiter. Und dieser Lukas nimmt auch teil an der Mission Jesu, an der Apostelgeschichte, an der Ausbreitung des Evangeliums, hat sehr viel beigetragen, bis heute, das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte. Wer schreibt über den Apostel Paulus eine Geschichte? Wer hat es geschrieben? Nicht der Petrus und nicht der Markus und nicht der Johannes. Verstehst du, die wollten ihre Geschichte schreiben. Aber der liebe Gott hatte den Lukas genommen, um die Geschichte des Paulus, der unwürdigste war von allen Aposteln, der zu spät kam. Die Apostel, sie hatten nicht nur den Glauben verkündigt oder über den Glauben geplaudert, denn Markus 16, da heißt es, und sie plauderten von Jesus an allen Orten, wo sie hinkamen, an der Imbissecke, sie plauderten, hast du schon gehört, was der Maria erlebt hat oder was die Martha erlebt hat? Sie plauderten. Evangelium ist nicht predigen. Evangelium und Evangelisation ist plaudern. Du plauderst von Jesus beim Kaffee trinken, in der Kaffeerunde, in der Clique, wo du auch bist, du plauderst. Ja, sie plauderten. Und das hat Frucht gewirkt für die Ewigkeit. Sie haben nicht diskutiert und philosophiert. Sie haben geplaudert. Sie haben einfach geplaudert. Und was ich mache, ich plaudere auch. Was glaubst du für eine Stunde, was da an Stoff weitergegeben wird? Ich bin da überrascht manchmal. Ja, manchmal schaffe ich es, manchmal schaffe ich es nicht. Sie haben gepredigt und sie haben das nicht nur gepredigt, sie haben es vorgelebt. Das war das Schöne dabei. Unter viel Tränen schreibt der Apostel oder sagt der Apostel Paulus den Ephesern, ich habe euch ermahnt, eindringlich und sonderlich und was weiß ich, wie auch immer. Ich habe euch ermahnt. Viele reden vom Glauben, aber bei den meisten, was sie da erzählen, funktioniert es nicht. Bei mir muss es funktionieren. Das gesprochene Wort muss Realität werden. Höre dir nicht nur die Predigt an, schau auch den Prediger mal an. Ja, guck den Prediger an, dem du zuhörst, der dich führt und leitet. Schau den an. Schau sein Leben an. Das hat Höhen und Tiefen. Man muss ehrlich sein. Das Leben hat Höhen und Tiefen. Das ist nicht nur Höhen. Halleluja, Lob und Dank. Nein. In Ketten. Paulus war in Ketten. Lukas war in Ketten. Ja. Wie geht dieser Mensch, dieser Prediger mit Schwierigkeiten um? Mit Konflikten? Wie löst er sie? Kann er sein Leben meistern? Kriegt er es im Griff? Ja. Der wird durcheinander gewirbelt. Ich werde nie vergessen, wir haben Physikunterricht und da nimmt der Lehrer so ein Glas Wasser und bringt ein bisschen Öl rein und dann schüttelt es schön durcheinander und sagt, Kinder, was ihr seht hier, da lauter Tropfen, die sind da alle drin in dieser Flasche und so weiter alles. Aber sagt, wartet mal, wenn dieses Wasser zur Ruhe kommt, dann schwimmt das Fett oben. Und so ist es auch im Glauben. Der wahre Gläubige schwimmt immer oben, der geht auf dem Wasser. Da kommt immer wieder irgendwie durch. Ja, guck mal die Leute an, die du anhimmelst. Ja, wie geht er mit Unglücken um, mit Katastrophen? Wie geht er, ja, mit seinem Gott? Wie wandelt er? Wie lebt er? Kriegt er das im Griff? Der Dritte überzeugend seine Meinung, auch wenn er ausgeklemmt wird oder ausgebotet wird, ausgetrieben wird und so weiter. Wenn er verlassen wird, wenn er ganz allein dasteht, predigt er immer noch. Ja, ist der Gott immer noch treu bis in den Tod und sogar nach dem Tod predigt er weiter? Glaubt er immer noch, was er predigt? Lebt er das, was er predigt? Ich liebe Leute, die durchgehalten haben bis zum Schluss, die ihr Lebenslauf vollendet haben. Die meisten haben kein Durchhaltevermögen, die fangen gut an. Ja, mir ist wichtig, wie hört der Mann die Frau auf mit dem Glauben, verstehst du? Bleibt er treu auf dem Weg oder beschwert er sich, wenn es hart wird, wenn es kompliziert wird? Jammert er, ja, Satan schlägt mich mit Fäusten. Ich weiß, was es ist. Verstehst du, wenn du so ein Faust siebst, eins unter der Gürtellinie bekommst, beleidigt wirst, ja, lässt er sich an der Gnade Gottes genügen, ist er ruhig? Naja, komm. Die imponieren mich, die wissen, dass Gott einen nicht fallen lässt, dass Gott zu einem immer noch steht. Selbst wenn man Schiffbruch erleidet, Paulus hat dreimal Schiffbruch erlitten, einmal wird es nur berichtet. Stell dir mal vor, du bist im Mittelmeer und dein Schiff geht kaputt. Und dann musst du dich an irgendeinem Balken dich festhalten und nicht loslassen, diesen Balken. Und warten, bis du gefunden wirst oder nicht gefunden wirst. Ja, und du kannst beten, lieber Gott, bring mich durch. Selbst wenn wir Hab und Gut verlieren und nichts mehr haben, verstehst du, und pleite sind, bankrott sind, wenn unsere Träume und Visionen zunichte werden, was macht er, so ein Mensch? Wenn er einfach aufhört und sagt, ja, das war nicht mein Weg und das ist nicht mein Weg jetzt, Gott hat mich weitergeführt, hier in dieser Gemeinde, Ollenhauer Straße 15, nicht mehr in der großen Kirche. Ich bin Gott dankbar, dass ich diese große Kirche nicht mehr habe. Ich sage, Bruder, mal tu das, was denkst du? Ja, die Sorgen möchte ich nicht nochmals haben. Verstehst? Wenn ein Sturm ist, da bin ich um die Kirche rumgefahren und habe gebetet, lieber Gott, verschone die Dachziegeln, dass keiner runterkommt und niemand erschlagen wird. Ja? Und dann bist du an einem Ende fertig, da kannst du wieder hinten wieder anfangen. Ach, ich möchte den Zirkus nicht mehr haben. Gott hat mich nicht berufen, für die Steine und Dachziegeln zu leben, sondern um verlorene Seelen für den Himmel zu gewinnen. Ja, was macht er, wenn er durch den Tal des Todes geht? Hier, Jonathan Paul liegt in der Bergstraße in Steglitz, ist er beerdigt, war ein guter Prediger der Pfingstbewegung hier, hat die Mülheimer Bewegung gegründet und am Schluss seines Lebens fängt er an, Gott zu zweifeln. Ja, habe ich alles richtig gemacht, war ich im Willen Gottes und so weiter. Und dann kommt ein anderer Prediger, der ihn besucht und so weiter und er sagt, Bruder, ich weiß nicht mehr, bin ich mit dem Herrn noch oder bin ich nicht mehr mit dem Herrn? Dann hat der Bruder gesagt, Bruder, du hast dem Herrn gedient und jetzt sei still. Ja, sei still. Und das hat, dann sagte, das hat mir so viel Kraft gegeben, dass ich nicht mehr zweifle. Weißt du, was ich gerade durchmache? Zweifle nicht in dunklen Stunden, wenn du durch die Tiefen gehst, wenn du dem Tode nahe stehst, hast du richtig gedient, hast du das Richtige gemacht, verstehst du? Die ganze Berliner Erklärung wurde gegen ihn gerichtet. Das ist alles vom Teufel, das ist alles nur von unten und dergleichen, was die Leute über ihn nachher geschrieben haben. Ja, oder angefangen, sich selbst zu bezweifeln. Ja, glaub an den Herrn fest bis zum Schluss, mit dem Sieg und ohne Sieg, mit Erfolg und ohne Erfolg. Dien dem Herrn. Das ist wichtig, was ich gelernt habe. Ja, beschwer dich nicht. Ich predige weiter, lass mich nicht unterkriegen. Und die, die mich kennen, hier in Berlin, seit 1968 mache ich das, nicht erst seit gestern. Seit 1968, die Leute haben mir die Hölle vorausgesagt, da sehe ich noch heute in der Nazareth-Kirchstraße 51, da sehe ich, wie der eine sagt, Bruder, mal tu das, ich zahle keinen Zehnten mehr, du wollen mal sehen, wie lange du das noch machst. Das ist ihm, mach bis heute weiter. Und mir geht es gar nicht so schlecht. In aller Liebe, Gott versorgt uns, wir können alles bezahlen. Sie sagten mir die Hölle voraus, aber ich lebe immer noch. Ich möchte dir sagen, du, lass dich nicht entmutigen. Lass dich nicht von Leuten, die dummes Geschwätz in diese Welt setzen, dich entmutigen. Mach weiter, was Gott dir gegeben hat. Ja, lebe weiter den Glauben aus für dich, nicht für die anderen, für dich. Ich lebe für mich meinen Glauben. Ob du an mich glaubst oder nicht, ist mir egal. Vertraue Gott und es geht dir gut. Besser als du denkst. Also ich sage das von meiner Warte aus. Weil Gott mich stützt, weil Gott mich trägt, weil Gott mich hilft. Ich bin auf Gott angewiesen. Und weißt du, was ich gelernt habe in meinem Leben, wenn es nicht mehr weitergeht, meine Knie beugen und vor Gott mich beugen und sagen, oh lieber Gott, trag mich durch jetzt. Ich brauche deine Hilfe, deinen Beistand. Und ich brauche jeden Tag seinen Beistand. Das ist das Schlimme dabei. Weißt du, es reicht nicht aus, einmal den Beistand Gottes gehabt zu haben in seinem Leben. Ich brauche tagtäglich. Und Gott verschafft Recht, die zu ihm rufen, Tag und Nacht. Sei doch ruhig. Ruf zu dem Herrn und sag, Herr, verteidige du mich, kämpf du für mich. Ich werde damit nicht fertig. Ich habe gestern über Konflikte gesprochen. Ja, überlass Gott dein Schicksal, deine Geschichte. Durch die Gnade Gottes kann ich immer wieder mich hochhalten, kann ich meine Unkosten bezahlen. Und ich finde immer wieder treue Geschwister, die hinter der Arbeit stehen, die Arbeit unterstützen im Gebet und auch in den Finanzen. Seit den 90er Jahren hören die Leute mich im Internet. Und ich habe gute Predigten, gute Botschaften auch für dich heute. Ja, das hat bei mir funktioniert. Und warum soll es bei dir nicht funktionieren? Was Gott einmal konnte, kann er immer. Wenn er einem Menschen mal helfen konnte oder ihn heilen konnte, kann er immer heilen. Er ist derselbe Jesus Christus. Lass dich nicht unterkriegen. Reagiere positiv. Bekunde deinen Glauben, deine Überzeugung. Sag, ja, ich glaube. Ja, ich weiß, mein Erlöser lebt. Sei von deinem Gott überzeugt. Hundertprozentig, ja. Weißt du, was ich gelernt habe in meinem Leben? Schriftlich zu denken. Nicht nur im Kopf zu denken, sondern schriftlich zu denken. Ich schreibe auf, ich glaube. Und darum rede ich, verstehst du? Das, was du glaubst, das schreib auf. Da kann der Teufel dir nicht mehr stehlen. Das ist schwarz auf weiß. Das habe ich aufgeschrieben. Schreib deine Überzeugung auf und sag das. Ich glaube, ich bin überzeugt. Darum rede ich. Hab eine Verheißung, hab eine Zukunft, hab eine Hoffnung in deinem Leben und gib deinem Leben eine Hoffnung. Verschwende deine Zeit nicht für sinnloses Gequatsche. Ja, es ist schön, wenn wir von Jesus plaudern mit unseren Freunden und ihnen erzählen, wie gut der Herr ist. Aber du musst selbst überzeugt sein von deinem Glauben. Und der Glaube kommt aus der Predigt. Wie oft denke ich oft an den Bruder, an die Schwester oder die, wo gepredigt haben, die Gott gedient haben. Ja, nach unserem Glauben wird es geschehen, das, was ich glaube, aber der Glaube muss irgendwie reinkommen, von nichts kommt nichts. Verstehst du? Wenn du nur zweifelnde Predigten, auch in einem Bibel-TV, da gibt es gute Predigten, da gibt es auch schlechte Predigten, da kriegst du mehr Zweifel als Glauben manchmal, in aller Liebe. Ich habe nichts gegen diese Bibel-TV oder Fernsehgottesdienste. Was du brauchst, du musst aufgemöbelt werden. Glaube nicht, was du nicht nachprüfen kannst. Sondern glaube nur das, was du nachprüfen kannst. Die Leute, die du siehst in deiner Umgebung. Ja, den Pastor, den Bruder, die Schwester, den Diakon oder wen auch immer, den du packen kannst und kannst sagen, was erzählst du für einen Unsinn da? Verstehst du? Wir brauchen nicht nur so Fernsehevangelisten. Im Fernsehen ist alles wunderbar. Da siehst du Joyce Meyer, die hat eine riesige Versammlung. Aber die hat bis heute noch keine riesigen Versammlungen. Sie hat nur noch Bibelkreise. Verstehst du? Das sind alles alte Filme von früher. Oder manche andere Evangelisten, ich könnte euch alle aufzählen, da machen sie große Show. Da denkst du, mei, guck mal, was die alles haben. Das ist alles nur Showgeschäft, verstehst du? Alte Filme, die werden wieder rausgeholt aus dem Kasten. Glaube kommt, wenn du den Mann, die Frau siehst, leiblich. Denn dieser Lukas wollte Paulus sehen, wie der arbeitet. Der wollte Jesus sehen, wie der gewirkt hat. Die Predigt ist eine Proklamation. Was ist Proklamation? Es ist eine Ausrufung, ein Herolden. Der Heiland lebt, der Heiland lebt, der Heiland lebt. Ja, und das ist Herolden. Eine öffentliche Bekanntmachung. Und mach dir selber diese Bekanntmachung. Wenn die anderen dir nicht helfen, hilf dir selber. Dann hilft dir auch Gott. In aller Liebe. Dann hilft dir auch Gott. Ja, die Verkündigung ist so wichtig, dass du die Wahrheiten hörst. Von nichts kommt nichts. Du musst aufgefordert werden. Du musst provoziert werden. Was hat er dir gesagt? Ja, das hat er dir gesagt. Nicht nur eine theologische Abhandlung lesen oder hören und so weiter. Du musst etwas haben, was Eindrücke macht. Ich bin da durchgegangen. Ich habe mein Hotel verloren. Verstehst du? Musste Offenbarungseid machen. Und dann kommt jemand und kauft das Hotel für ein paar Millionen. Und dann, was passiert? Da sagt jetzt, Herr Rutz, jetzt können Sie hier predigen. Und ich gebe Ihnen, Sie zahlen mir eine kleine Miete. Und so weiter. Bis heute predigt er dort. Oder der ist jetzt schon beim Herrn. Aber die Nachfolger, die predigen dort. Und halten dort Gottesdienste. Ja. Lass die nicht unterkriegen. Du musst wissen, ist die Sache echt oder nicht? Funktioniert sie? Hat sie funktioniert? Die meisten guten Prediger, weißt du, wo die waren? Nicht auf der Bibelschule, nicht auf der Uni. Die waren in der Lebensschule. Die waren in der Lebensschule. Das Leben hat sie gelehrt. Die Schwierigkeiten haben sie gelehrt. Ja, sie haben Gott erlebt. Dort haben sie Kneologie studiert. Nicht Theologie, Kneologie. Sie haben durch das Leben gelernt, durchzukämpfen, durchzuboxen. Die Predigt muss einen überzeugen, muss logisch sein, muss 1, 2, 3 und dann bin ich dabei. Ja, muss verständlich sein, muss anwendbar sein, muss verwendungsfähig sein. Das ist die Predigt. Die Jünger, sie predigten den Leuten in ihrer Muttersprache die großen Taten Gottes. In ihrer Muttersprache, was sie verstanden haben. Die Predigt, ja, muss mehr sein als nur ein Referat und Vortrag. Es muss die Seele, Leib und Geist ansprechen. Da springst du hoch. Halleluja! Preist dem Herrn! Weißt du, ich sei so stark und so still, verstehst du? Ich sei ja brave Heilandskinder. Aber wenn ich bei den farbigen Geschwistern predige, da habe ich in Birmingham in eine farbige Gemeinde gepredigt vor Jahren. Und dann stehen sie auf. Halleluja! Amen! Gib ihm! Gib ihm! Gib ihm! Gib ihm! Und dann setzen sie sich wieder hin. Ja, da sind sie begeistert. Weißt du, was bei uns fehlt? Bei uns Christen fehlt die Begeisterung. Nicht einmal Amen, Amen, Amen. Nein, Amen, Halleluja, preis dem Herrn. Wo sind die Christen, die begeistert sind von der Predigt, vom Wort Gottes? Und das ist, wo die Bibel sagt, mein Wort kommt nicht leer zurück. Ich habe Arthur Blessed bei mir gehabt. Weißt du, auch ein ganz einfacher Bruder, ein Arthur Blessed, der ist kein großer, gewaltiger Prediger gewesen. War der bei euch in Berlin auch? Ja, und der war bei mir in Stuttgart und hat das Kreuz durch Stuttgart getragen und so weiter. Und dann sagt er, der liebe Gott macht in 5 Sekunden mehr, als was wir in 50 Jahren knochenharte Arbeit machen können. Und weißt du, da sind Leute rausgekommen, die sind später auf die Bibelschule gegangen, die sind heute Missionare irgendwo in der Welt. Ja, der hat nur gesagt, Gott liebt dich, Gott liebt dich. Hat auf den Rücken geklopft den Leuten und so einen Aufkleber, Smiley aufgeklebt, verstehst du, und ist weitergezogen. Weißt du, wir müssen nicht kompliziert sein. Gott segnet uns. Ja, Gott sagt, mein Wort wird nicht leer zurückkommen. Und es wird das ausrichten, was wie der Regen, der auf die Erde fällt. Eine Predigt hat erst Wirkung, wenn es zur Tat wird. Wie geht es jetzt weiter? Was ist als nächstes? Ja. Wenn die Predigt etwas bewegt, wenn du nicht mehr schlafen kannst, wenn du keine Ruhe mehr hast. Ja. Wenn die Menschen das Wort Gottes hören, und die Ewigkeit begreifen, da haben wir alles begriffen. Die Predigt muss Frucht bringen, etwas auslösen, etwas bewirken. Jetzt muss ich auch das Kreuz tragen. Unser Bruder Joachim, er hat auch so Kreuz gebastelt, verstehst du? Und hat uns hier unten mal gezeigt, sein Kreuz, das er auch getragen hat, verstehst du? Toll, mit so Rädchen sogar, dass es nicht hinten so schleift. Verstehst? Er hat auch das Kreuz hier getragen, weil ich vom Arthur Blessen mal gepredigt habe und so begeistert war, sagt, das möchte ich auch machen. Habe ihm ein paar Bilder gezeigt und ein Buch von Arthur Blessen. Der hat das Kreuz überall getragen. Sogar unter Gorbatschow, glaube ich, in Moskau auf dem Roten Platz hat er durchgezogen. In Spanien wurde er verhaftet, ins Flugzeug gesetzt, wieder nach Hause geschickt. Hat sich nicht abkriegen lassen. Er hat das Kreuz getragen. Und das ist, was mich imponiert. Menschen, die bereit sind, das Kreuz zu tragen. Ja, die sich nicht schämen am Kreuz. Und das war alles, was der Arthur Blessen konnte. Aber der hat mich inspiriert damals, als er hier war bei uns. Ein guter Prediger muss sich seiner Predigt nicht schämen, des Kreuzes nicht schämen. Das Evangelium ist eine Kraft, eine Gotteskraft, die das selig macht, alle, die daran glauben. Wenn ich glauben will, der muss jetzt warten, mal, bis er glauben kann, bis er mal so weit ist. Der ist noch nicht so weit. Warum? Weil hinter der Predigt der liebe Gott dahinter steht, der Heilige Geist dahinter steht. Wir bezeugen, der Heilige Geist überzeugt. Und der Heilige Geist benutzt sogar töricht dumme Predigten. Meine beste Predigt war die dümmste Predigt. Ja, da komme ich in Sibiu, Hermannstadt in Rumänien. Ja, dort habe ich Bibeln runtergebracht und so weiter. Wollte die Geschwister ermutigen, aber ich muss dahinter in der Kleiderkammer mich verstecken, weil die Sekuriatis-Leute im Gottesdienst sind. Und dann komme ich in den Gottesdienst. Darf ich gar nichts machen? Und dann haben sie gesagt, komm, wir gucken lieber die Karpatenbären an, gehen wir im Zoo. Bin im Zoo und im Zoo spricht der liebe Gott zu mir. Johannes, da, wo du heute Morgen warst, gehst du wieder hin. Und dann komme ich hin und dann springt der Pastor oder der Gemeindeleiter von der Kanzel und sagt, Pastor, die Luft ist rein. Ganz schnell nach vorne. Und ich habe nicht einmal eine Bibel dabei gehabt. Ich war ja in Freizeitkleider. Verstehst du, die waren alle schön in Zweireiher. Und ja, andächtig, Brüdergemeinde war das. Und habe gepredigt und der Herr hat diese Predigt so benutzt, Halleluja, dass Kranke geheilt worden sind. Wir haben gebetet in diesem Gottesdienst, da ist einer da, wir sollen für den Bruder beten, der nicht da ist, aber gerne da wäre, der war im Gefängnis. Und ich bin noch nicht in Stuttgart, ist der schon aus dem Gefängnis draußen. Gott hat gewirkt, weißt, durch eine törichte Predigt und die Botschaft war links gebacken, rechts gebacken, links gebacken, rechts gebacken. Ist ja vom Flinsen, gepredigt, eine Flinsenpredigt. So einfach, ja. Unwürdige Prediger sind meistens die besten Prediger. Wenn du Angst hast, wenn die Knie schlottern und denkst, da hinten ist Sturm oder was sonst noch. Die göttliche Predigt, ja, der wird widersprochen, der wird widerstanden, da gibt es Opposition. Dann nehmen die Leute wie beim Paulus die Erde und schmeißen den Sand in die Luft. Große die Diana der Epheser. Die gute Predigt wurde im Geist gegeben, kann auch nur im Geist verstanden werden. Und nicht im menschlichen Verstand, nur im Geist. Ein guter Prediger verkündigt nicht nur seine Absichten, sondern die Pläne Gottes, den Willen Gottes. Das ist, was der liebe Gott will. Und ja, und es muss geprüft werden, verhält es sich wirklich so? Du darfst ruhig meine Predigen kritisieren, deswegen werde ich nicht sterben. Ich habe nicht vor. So, ein Prediger spricht immer in Dringlichkeit. Es ist so dringend. Wichtig, vielleicht ist meine letzte Predigt, aber es ist so dringend. Und deshalb, wenn wir Zeugnis geben, wir sollen unser Zeugnis so geben, es ist dringend, dringend. Vielleicht fährt der Zug weg und du bist nicht da. Je einfacher eine Predigt ist, desto wirksamer. Die Predigt ist ein Appell, fordert zu einer Aktion auf. Du bist der Mann, hat der Nathan gesagt zu David. Du bist der Mann. Auch zum König, der hat sich nicht erschreckt, dem König die Wahrheit an den Kopf zu werfen. Auch du bist der Mann. Ja, vermeide nichts. Verstehst du, das nicht zu persönlich wird. Jetzt kriegst du eine Anzeige, ich kann nicht mehr schlafen. Ja, Petrus am Pfingsten, der war nicht so zimperlich. Ihr habt ihn gekreuzigt, ihr Juden. Ihr seid schuld, dass wir den Heiland verloren haben. Und zwar, ihr habt ihn gekreuzigt. Und das ging ihm durchs Herz. Ja, echte Predigt beleidigt die Leute, provoziert die Leute. Bei einer echten Predigt nimmt man kein Blatt vor den Mund. Da redet man Tacheles. Ja, das passt vielen geistlichen, religiösen Babys nicht. Wenn man Tacheles spricht, das passt sogar dem Facebook nicht. Verstehst du? Aber wir müssen gegen den Strom schwimmen. Ich weiß einen Strom, das ist eine herrliche Flut. Ich schwimme nicht gegen den Strom, ich schwimme mit dem Strom. Mit der Führung und Leitung des Heiligen Geistes. Und das ist so wichtig, Geschwister. Das ist mein Leben, was ich euch erzähle. Und irgendwo läuft die Sache aus, das mache ich nicht ewig. Ich war in der Jesus-Bibel-Bewegung und die Jesus-Bewegung ging nicht ewig. Irgendwann war es zu Ende, dann war ich in der charismatischen Gemeindeerneuerung. Auch das ging nicht ewig. Und vieles andere viele Gemeindegründungen, ich habe viele Gemeindegründungen gemacht in meinem Leben und auch das ging nicht weiter. Irgendwann hört das auf. Weißt du, wir müssen mit dem Strom schwimmen. Schön dieses Lied heute Morgen. Ich weiß einen Strom, dessen herrliche Flut. Muss direkt werden. Der Johannes der Täufer, stell dir mal vor, was der Kerl da sagt. Ihr Otterngezüchte, wer hat euch geboten, dem Zorn Gottes zu entgehen? Ihr Otterngezüchte. Wir müssen den Leuten die Wahrheit sagen. Nur die Wahrheit ist, was die Leute frei macht. Die Medien belügen uns, ja, die wickeln uns um den Finger, auch jetzt, mit ganzen Geschichten. Heute predigen viele, wie die Ohren jücken, ja, niemand verletzen. Ja, du kannst nur gesund werden, wenn du verletzt worden bist. Verstehst? Was macht der Arzt, wenn du operiert wirst, da wird der Bauch aufgeschnitten, Brustkorb wird aufgeschnitten, was weiß ich, dein Schädel wird aufgeschnitten. Dann nimmt man noch Meißel, verstehst du, damit man was aufkriegt. Ja, du bekommst das, was du brauchst. Du musst aufgeschnitten werden, in aller Liebe. Wir müssen diese Dinge erleben und einfach durchmachen. Der Mensch muss gerettet werden. Ich habe mal Erste Hilfe, ich weiß nicht, ob es heute auch noch ist, aber damals, als ich Erste Hilfe Kurs gemacht habe, dann hat man gesagt, wenn du einen Ertrinkenden retten willst, du musst eins im Genick schlagen, sonst wirst du mit reingezogen. Du musst ihn lähmen. Ja, das war damals vor 50 Jahren. Ich weiß nicht, wie es heute ist, wer da noch so einen Erste Hilfe Kurs noch gemacht hat. Ja, wir müssen die Menschen den Klauen Satans entreißen, koste was es wolle. Und das ist das Geheimnis der Predigt. Das verherrlicht Gott und nicht den Menschen. Das wird Gott verherrlicht. Und Gott will uns bewahren vor falschen Brüdern. Auch das will ich nur ganz schnell sagen. Weißt du, so oft bin ich unter falsche Brüder geraten in meinem Leben. In meinem ersten Gottesdienst in Bad Cannstatt im Kunzibau, da ist eine prophetische Weissagung, eine prophetische Botschaft. Da steht der Schwester auf und sagt, lieber Herr, ich danke dir für Pastor Matthäus, dass er zu uns gekommen ist. Und dann, so spricht der Herr, die dein Brot essen, werden dich verraten. Ich habe gedacht, das ist liebe Zeit. Die werden dich verpetzen, die werden dich in Schwierigkeiten bringen. Und so war es auch. So war es auch. Ich könnte Geschichten erzählen, aber ich habe nicht die Zeit dazu. Ja, sei nicht so gutgläubig, nicht so offenherzig, das habe ich euch gestern erzählt. Du musst auf Gott hören und seinen Weg gehen, oder sonst kommst du nirgendwo hin. Ein guter Prediger sagt dir das, was dir sonst niemand sagen würde. Er sagt zwar pauschal, so von oben, wie ich das jetzt gerade mache, im Internet oder wie auch immer, so allgemein, aber da hat mich angesprochen. Ich bin nur so im Zelttor durchgegangen und so gezeigt, und da zeigt mich jemand an, ich hätte ihn offenbart, ich hatte ein Geschäftsmann, zeigt mich an im Laufen, im Zeltmission, ich bin nur so durchgegangen mit meinem Finger, verstehst du? Der hat alles gesagt, was ich mache, der hat mich blamiert, öffentlich, und da war ich nur pauschal gesprochen, das, was alle Menschen machen. Was wir alle sind, verstehst du? Nur pauschal. Das wurde auch natürlich wieder eingestellt. Du siehst also, als Prediger, du bist entweder so wie Paulus einmal, als selbst im Gericht und so weiter, selbst im Gefängnis und so weiter, oder du musst da durch. Wie auch immer, verstehst du, kommst da nicht ungeschoren davon. Ignoriere das ganze Gefasel der Leute. Ja, sag das den Leuten weiter, was dein Herz bewegt. Lauf nicht weg. Da ist immer was dran. Der Glaube kommt aus der Predigt. In aller Liebe, Geschwister. Es ist Gottes Sache. Und die Gottes Sache besteht aus zwei oder drei Mundzeugen. Wenn ich was sage, naja, ist mein Senf und meine Wurst. Weißt du, aber Gott spricht durch zwei oder drei Zeugen. Dann hörst du im Radio was, dann hörst du im Bibel-TV was, dann hörst du dort was und dann hörst du dort was. Verstehst? Eine Sache besteht aus zwei oder drei Zeugen. Woher wissen die das? Alle haben sich auf mich eingeschworen und so weiter und die haben auf mich abgesehen. So haben mir Leute immer wieder erzählt, die hat auf mich abgesehen. Warum? Weil eine Sache Gottes, wenn eine richtige, anständige Predigt war, das kriegst du woanders auch noch. Da erzählt eine Schwester eine Geschichte und dann sagt er, ja, woher weißt du das? In aller Liebe. Du wirst bestätigt durch den Heiligen Geist, du wirst beglaubigt durch diese Zeugen, wer auch immer ist, und wir brauchen diese Gewissheit, dass wir bestätigt werden. Sogar durch ungläubige Menschen, die sagen uns auch manchmal die Wahrheit an den Kopf. Auch die haben den Heiligen Geist, in aller Liebe, auch wenn die nicht bekehrt sind. Ja, sagst du, Bruder, tu das, bitteschön. Ja, ich habe es erlebt. So viele Menschen sind manchmal Gott näher, als du denkst. Die Predigt, das bestärkt dich, wenn du jetzt die Predigt hörst und so weiter, so wirst du gesagt, guck mal, der sagt genau das Gleiche. Das habe ich schon immer geglaubt. Das habe ich schon immer gewusst. Deswegen habe ich gesagt, genau das Gleiche. Das gibt dir Orientierung. Durch die Predigt hier bekommst du die Führung, den Ruf Gottes in deinem Leben. Geh konsequent diesen Weg, was du 2-3 Mal gehört hast und das nicht mehr losgelassen hat. Dann sagt, da muss was dran sein. Da ist was dran, bestimmt. Das Geheimnis der Predigt, Gott redet zu uns durch das gesprochene Wort, durch das geschriebene Wort. Dann liest du irgendwo eine bestimmte Wahrheit und das gibt dir keine Ruhe mehr. Auch das passiert. Nicht nur das gesprochene Wort, auch das geschriebene Wort, auch die Bibel. Ach, guck mal, ich kann die Bibel aufschlagen, wo es will. Ist genau das Gleiche. Wird überall das Gleiche gesagt, verstehst du? Komisch. Sogar die Bibel hat auf mich abgesehen. Herr, ich danke dir für dein teures Wort. Ich danke dir für die vielen Prediger, die in meinem Leben hineingekommen sind, denen ich zugehört habe, denen ich hören durfte. Ja, dein Wort ist meines Fußes leuchtig geworden und hat mein Leben so geprägt. Gott, ich danke dir. Diese Worte gehen nicht verloren, sondern die tragen weiter Frucht. Und lieber Heiland, lass meine Zuhörer auch, dass sie die Wahrheit verstehen, dass was hängen bleibt, wenigstens ein Sätzlein. Das reicht schon aus, Herr, damit du weiterkommen kannst. Ja, ein Satz, denn dann weiß ich, dass die ganze Arbeit nicht umsonst und nicht vergeblich war. Und zumal weiß ich vom Wort Gottes, unsere Arbeit für den Herrn ist nicht vergeblich. Segne dein Wort, was jetzt im Internet ausgestreut wird oder irgendwo ja, Menschen auffassen oder aufgreifen. Wie auch immer, du wachst über dein Wort. Amen.